Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Faisal Hamouda. Ich möchte in den nächsten 30 Minuten Ihnen ein kleines Büchlein vorstellen. Es geht um dieses Büchlein von der Mini-Bibliothek, von Verlag für die Frau. Also die Idee des Buches stammt nicht von mir. Ich bin zwar Verleger hier mit meinem Verlag Edition Hamouda und bin ich Hochschullehrer. Frau Schatt, die heute leider nicht kommen kann, es war geplant, dass sie auch die Moderation und eine Diskussion mit mir über das Buch führt, kann heute leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mit dabei sein. Sie hat mich irgendwann im Haus des Buches, wo wir beide unsere Büroräume haben, gefragt, ob ich jemand kenne, der das Buch schreiben kann für sie. Und ich habe darüber nachgedacht und da habe ich gesagt, ich könnte das Buch auch selber schreiben. Bis jetzt habe ich vieles geschrieben, in vier Sprachen veröffentlicht, aber vorwiegend Sachtexte, Übersetzungen und besonders aus dem Arabischen oder ins Arabische, da ich auch als Hochschullehrer hier im Orientalischen Institut bin, aber als gebürtiger Tunesier, Araber und gebürtiger Moslem kenne ich mich mit der Materie auch sehr gut aus, denke ich. Ich bin auch leidenschaftlicher Koch, aber meine Intention mit dem Buch zu schreiben ist eine ganz andere. Ich lebe seit knapp 25 Jahren, fast 26 Jahren, wir sind das ungefähr, in Leipzig mit einigen Unterbrechungen. Ungefähr 5 Jahre habe ich in Arnstadt gearbeitet, 20 Kilometer südlicher von Erfurt in Thüringen. Und ich wollte mit dem Buch auch was zeigen. Wie gesagt, ich lebe hier, ich bin integriert in der Gesellschaft und ich ertappe mich auch ab und zu, auch mich als Sachse zu betiteln. Und deshalb wollte ich einen Beitrag leisten und auch zu zeigen, die Gesellschaft, in der ich geboren bin und die Hälfte meines Lebens gelebt habe, ist eine ganz andere, als in der Presse steht oder auch allgemein. Es ist leider, das sehen wir auch, und das ist nicht unverschuldet von vielen, die ein negatives Image von ihrer Herkunft zeigen. Ich rede, und auch um Klartext zu sagen, viele Araber, Muslime sind selber schuld, dass sie auch ihr Land nicht so zeigen, wie vielleicht auch das ist. Und ich habe den Mut, ich habe die Know-how zu zeigen und auch darüber zu schreiben. Also, Frau Melchert hat mich gefragt und da habe ich gesagt, ja, ich schreibe Ihnen eine Konzeption, reiche ich auch das ein. Ich habe die Konzeption so geschrieben, nachdem ich auch eigene Recherchen gemacht habe. In diesem Buch ist keine Kulturgeschichte. Ist populärwissenschaftlich geschrieben, auch für Laien, die vielleicht auch irgendwann über Mohammed oder Islam oder Esskultur in der arabisch-islamischen Welt was gehört haben, aber genaues können sie nicht sagen. Die haben vielleicht Ramadan irgendwann gehört, so, aber genau Hintergrund auch nicht kennen. Und da habe ich versucht, hier vieles an Informationen, auch halt persönliche Sachen zu zeigen, wie das so ist. Was war für mich auch wichtig, in diesem Buch zu schreiben? Natürlich über die Geschichte, Biografie. Wenn man über Islam dann redet, redet man über Religion, über den Stifter der Religion, Mohammed. Aber das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig, auch als gebürtiger Moslem, ist zu wenig, nur über die Religion zu reden. In der Welt sind über 50 Länder, muslimische Länder, wo auch Muslime leben. Und da müssen wir auch die Vielfalt der muslimischen Länder auch zeigen. Also von Marokko bis Indonesien sind muslimische Gesellschaften. Die sind auch alle unterschiedliche. Ich kenne die nicht alle. Ich habe die nicht alle bereist. Also ungefähr 70% der arabischen Länder habe ich bereist. Kenne ich die auch. Aber Indonesien war ich nie. Da sind aber die Mehrheit sind Muslime und ich kenne die auch. Kenne auch viele Kollegen aus verschiedenen Universitäten, weil die auch dort mit unserem Lehrbuch arbeiten. Und da wollte ich auch dank den neuen Medien, also viele werden sagen, ja, wieso? Ich habe Facebook genutzt, um ein Buch zu schreiben. Wie habe ich auch gemacht? Ich kenne viele Leute in verschiedenen Universitäten. Habe ich denen eine Mail geschrieben und habe ich gesagt, antworten bitte per Facebook, was feiern Sie? Wie feiern Sie in Ramadan? Was essen Sie? Was kochen Sie? Und da habe ich auch den Überblick bekommen, glaube ich, und von diesem Überblick habe ich versucht, eine Auswahl von Gerichten hier reinzunehmen. Ich habe kein einziges Gericht selber erfunden, obwohl ich auch gerne koche. Ich habe nur gesammelt von denen, was in Ländern typisch ist. So, warum war für mich auch wichtig, dass man nicht nur über den Islam redet, sondern über die muslimischen Gesellschaften. Der Islam kennt nur zwei Feste. Nur zwei Feste. Da würde man meinen, es ist langweilig, nur zwei Feste. Also, es ist das Fest am Ende von Ramadan und ein Fest nach der Pilgerfahrt in Mekka. Das sind die zwei kanonischen Feste, die der Islam kennt. Ja. Wenn wir aber über die muslimischen Gesellschaften reden, ganz gleich, ob das Nordafrika oder auch in Asien, in der arabischen Halbinsel oder auch in Pakistan, in Bangladesch, in Indonesien, dann sind viele andere Feste, die man auch anders feiert, die Nordafrika zum Beispiel nicht kennt. Ja? Und viele Feste werden sich mit der Zeit auch einbürgern, in den anderen Gesellschaften auch gefeiert. Nehmen wir ein Beispiel. Ja, der Prophet Mohammed hat in seinem Leben nie einen Geburtstag gefeiert. Ja, deshalb ist es auch im Islam, gibt es diese Geburtstagsfeier nicht. So, aber mit der Zeit, dadurch, dass Islam auch in anderen Gesellschaften heimisch geworden ist und in vielen anderen Gesellschaften auch Geburtstagen gefeiert werden, wird seit dem 11. Jahrhundert und erst seit dem 11. Jahrhundert auch ein Geburtstag des Propheten gefeiert. Und diese Feierlichkeiten werden immer unterschiedlich vom Land zu Land. Und dadurch werden auch die Gerichte, die dafür auch gekocht werden, die Süßigkeiten, die vorbereitet werden für diese Feierlichkeiten, sind immer unterschiedlich vom Land zu Land. Natürlich gibt es bestimmte Regeln, bestimmte Essen, die für eine Region typisch sind. Ja, nehmen wir zum Beispiel Nordafrika. Da ist Nationalgericht nicht nur in Tunesien, sondern Algerien, Marokko und kann man auch sagen, in Libyen ist Couscous. Ja, das wird immer zubereitet. Meine Oma behauptet, sie kann über 100 Sorten, Typen von Couscous, entweder süß, sauer, mit Fleisch, mit Fisch, als auch Dessert gemacht werden, als Salat. Ja, und bestimmte Sachen werden in bestimmten Zeiten auch zubereitet. Wenn nach der Pilgerfahrt zu Mekka werden, das ist auch nicht Erfindung von Propheten Mohammed, sondern auch ist die ganze Region auch von verschiedenen Religionen als Weiterentwicklung beziehungsweise auch übernommen worden, das Schlechten von einem Opferfest, ja. Das finden wir Hinweise auch im Christentum. Das ist eine abrahamitische Idee, dass Gott als Anerkennung für Abraham sagt, opfere deinen Sohn nicht, sondern dafür so ein Hammel. So, und das machen die Muslime auch. Und da Fleisch da ist, wird auch in vielen Regionen immer Fleischgerichte gekocht. Entweder in Marokko, da gibt es auch Fleisch mit Honig gekocht, dazu auch wird Brot, Fladenbrot gegessen oder auch vorwiegend Tunesien, Algerien auch dann Couscous mit Fleisch gekocht. Ja? Wichtig für die muslimische Welt ist Ramadan. Ramadan, das ist ein Monat lang, wo man vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auch fastet. Würde man sagen, ja, es ist nicht mal 10, 12, 14 Stunden nicht trinken, nicht essen. Das habe ich auch lange gemacht. Und das ist eine Übungssache. Und das ist eine vorwiegend auch eine mentale Sache. Aber das ist, Ramadan ist nicht nur Fasten. Ja, nicht nur Fasten. Ramadan ist für die Muslime sehr wichtig, weil das ist ein Monat, wo besonders man sagt, der Laylat al-Qadr, die Nacht der Offenbarung, ungefähr am 27. des Monats, an diesem Abend wurde zum ersten Mal die ersten Suren vom Koran herabgesandt auf den Propheten. Und deshalb ist das ein wichtiger Monat. Das ist, wenn man die Religionsseite sieht, ja, aber ich sage immer, Religion ist wichtig, aber nicht alles. Die gesellschaftliche Seite des Monats Ramadans. Es wird 30 Tage, 29 bis 30 Tage, jeden Tag, egal, ob das im Winter, im Sommer, gefeiert. Also man kann auch salopp sagen, wenn man ohne Bier, ohne Alkohol, das ist 30 Tage Oktoberfest, ja, in der arabisch-islamischen Welt. Das ist auch ein Monat, wo man sich gegenseitig besucht. Wenn man sich mit den Nachbarn, mit Familienmitgliedern gestritten hat, in diesem Monat werden sich fast alle lieb haben. Ja, das ist eine Zeit, wo man sagt, Leute, das ist alles kleinlich, was wir beredet haben. Wir müssen das auch vergessen. Und das ist eine Zeit, wo die Gesellschaft auch einen Zusammenhalt hat. Das ist auch dann wichtig. Und das ist die Zeit, wo immer und überall viel und unterschiedlich gekocht wird. So, und es gibt keine Familie, die in Ramadan allein bleibt. Also Familie, wenn ich in Deutschland meine Familie sage, das sind in der Regel meine Frau, meine zwei Kinder. So, in der arabisch-islamischen Welt, das sind meine Eltern und meine 34 Cousins und Cousinen. Und wenn die alle verheiratet und alle mit Kindern sind, dann sind wir ein Dorf. Ja, und wir besuchen uns und ich koche was, die Nachbarin kocht was, der Cousin kocht was und dann in der Regel essen wir zusammen. Wenn Sie im Monat Ramadan nach Kairo fliegen zum Beispiel, nach Marokko, nach Marrakesch, Fes, so, da treffen sich die Leute, jeder kocht zu Hause, ja, und dann bringen die ihr Essen und auf der Straße sammeln sich. Das ist ein Volksfest und nicht nur Fasten, damit man ein paar Bonuspunkte bei Gott sammelt. Ja, und das ist die Esskultur, die in der arabisch-islamischen Welt sich befestigt hat. Religion ist okay, aber Religion ist da für das Volk, so und nicht umgekehrt. Jetzt haben wir leider das Problem, dass viele, und das Wort kennen Sie, Salafisten, die sagen, das ist anders. So, wir wollen das so machen, wie unsere Vorfahren, also Salafisten, das sind die Vorfahren, wie die Vorfahren gelebt haben. Also ich weiß nicht, wie die Vorfahren gelebt haben. Ich bin erst seit 52 auf dieser Welt und nicht seit 14 Jahrhundert. Ja? Aber ich glaube, eine Religion ist für ihre Gläubiger da und nicht umgekehrt. Und nicht umgekehrt. Und das findet man auch im Koran. Ja? Das findet man auch dann im Koran. Und die Geschichte des Korans ist eine Geschichte der Entwicklung. Die Salafisten akzeptieren das nicht. Also sie bringen mich um, wenn sie das hören. Die wollen der Meinung, Koran ist an einem Tag herabgesetzt worden. Ich sage nein. In der Geschichte der Koran ist innerhalb von 22 Jahren herabgesetzt worden und nach Situation. Und es gibt, da können Sie sich auch erinnern, in den 80er Jahren ein Problem mit Salman Rushdie war, dass er diese Ayat, die er gesagt hatte, sind überholt worden. Wie alle Muslime kennen das. Die wurden für bestimmte Sachen herabgesandt und dann kamen Änderungen. Muslime kennen das. Die gelten dann nicht mehr als Teil des Korans, ja. Und das zeigt mir und das zeigt jedem, der, glaube ich, auch objektiv darüber nachdenkt, wenn der Koran innerhalb von 22 Jahren auch sich entwickelt hat, dann dürfen wir, dann dürfen die Muslime nicht danach stehen bleiben. Das zeigen uns auch andere Religionen, die müssen sich entwickeln mit der Gesellschaft. Ja? Und das Problem, der Islam am Anfang, in den ersten Jahrhunderten, hat sich entwickelt. Aber dann irgendwann kamen Leute, die wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen der Machterhalt oder dass die gesagt haben, nee, wir müssen das so verstehen, wie das ist. Und das erste Problem ist ab dem 4. Jahrhundert, wo wirklich auch darüber nachgedacht worden ist, der Islam, der Koran gilt für alle Zeiten und alle Völker. Und das ist, glaube ich, ein Irrtum, entwickelt sich. Das sehen wir auch in diesem Buch, dass bestimmte Sachen sich entwickelt haben. Die Esskulturen, die Essgewohnheiten. Es gibt bestimmte Regeln, die habe ich auch besprochen. Bestimmte Regeln, wie man der Prophet Mohammed gesagt hat, bevor man isst, muss die Hände waschen. Das ist also Hygiene ist für ihn wichtig gewesen. Wir reden über den 7. Jahrhundert. Das war auch vorgeschrieben. Heute lachen wir drüber. Heute machen wir alle da alles. Aber können Sie sich vorstellen, in eine Wüste, im 7. Jahrhundert, in eine Wüste, wo Wasser nicht überall gibt, keine Selbstverständlichkeit. Ja, der schreibt vor, dass die Leute sich 5-mal am Tag, bevor sie beten, sich waschen. Bevor sie essen, sich waschen. Ja, Hygiene war für ihn wichtig. Bestimmte Sachen hat er auch vorgeschrieben, auch im Koran stehen die Verbote und Gebote, was man essen darf, was man nicht essen darf. Die stehen auch im Koran, die Suren sind auch in dem Buch zu lesen. Aber ich sage, wenn man das betrachtet, was darf man im Islam nicht essen und nicht trinken? Ja? Das sind nur bestimmte Sachen. Es ist Schweinefleisch und alles, was geschlachtet worden ist und nicht für Gott gemeint ist. Ja? Das verendet ist, von sich aus verendet ist, das dürfen wir nicht essen. Ja? Das sind 3, 4, 5 Sachen. Nehmen wir aber andere Religionen, und ich will nicht in die Tiefe gehen, die viel vorschreiben, was man macht und nicht macht. Ja? Dann kommt mit Alkoholverbot. Da ist ein Problem. Also es gibt nicht alle Wissenschaftler oder alle Imame, die sagen, weil hier ist auch eine Entwicklung im Islam. Ist eine Entwicklung. Am Anfang wurde Alkohol nicht verboten. Aber dann kamen die Muslime betrunken und wollten beten. Und der Prophet hat ja gesagt, jetzt Schluss. Nein, dürft ihr nicht machen. Und diese Entwicklung zeigt man, ist es verboten oder nicht verboten, ist eine Sache, wo man auch seinen Kopf, sage ich mal, benutzen muss. Ja? Ob ich heute betrunken oder nicht betrunken, das kann ich selber entscheiden. Ja, diese Essgewohnheiten, was hat der Prophet Mohammed auch empfohlen? Er sagte, wenn ihr in Gesellschaft seid, wenn ihr in die Moschee kommt, und die Moschee war nicht nur ein Ort oder ist immer noch nicht ein Ort, wo man nur betet. Eine Moschee ist keine Kirche zum Beten, das ist ein Versammlungsort, eine Schule, eine Universität. So in dem ersten 8 bis 9 Jahrhunderten waren die Schulen fast alle nur in Moscheen. Ein Versammlungsort, wo man auch immer dort sich versammeln kann und lernen kann. Da sagt, wenn ihr in die Moschee kommt, dann bitte kein Knoblauch essen. Wir lachen darüber, wir sagen es auch immer. Ja, der hat es im 7. Jahrhundert gesagt. So, Porree war für ihn auch fast nicht verboten, aber sagt, wenn ihr das isst oder Zwiebeln, dann bitte bleibt erstmal zu Hause. Ja? Das sind kleine Punkte der Esskultur, die aus dem 7. Jahrhundert stammt. Wir sagen aber, das kennen wir heute auch. Ja, was habe ich auch in diesem kleinen Büchlein auch gemacht? Ich habe mit meiner Mitarbeiterin darüber auch recherchiert, nachdem ich die Konzeption geschrieben habe und dann viele Informationen von den anderen Kollegen in den anderen Ländern kontaktiert und geschrieben, haben wir eine Auswahl. Dann haben wir recherchiert, wie das in den Ländern gekocht wird, so, und immer so ein Kompromiss versucht zu finden. Warum ein Kompromiss? Wir sind keine Politiker, aber wir sind in einem Land, wo ich nicht alle Gewürze immer vorrätig habe. Und wir haben uns orientiert an dem, was da ist. Weil es hilft, glaube ich, auch als leidenschaftlicher Koch, klar, es hilft mir nicht, wenn ich ein Kochbuch habe mit Rezept und dann finde ich die Produkte nicht. Ja, und dann, oder muss ich dann jedes Mal immer nach Kairo oder nach Tunis fahren, um ein paar Sachen zu holen. Deshalb ist das so ein Kompromiss, wie man das so hinbekommen hat mit den Möglichkeiten, die man hier vor Ort hat. In diesem Buch habe ich auch versucht, eine kleine Farbenlehre zusammenzustellen. Farbenlehre. Da sagen Sie jetzt, wieso Farbenlehre in einem so kleinen Kochbuch? Ich glaube, es ist für mich auch dann wichtig. Und ich habe kein Buch gefunden, wo ich sage, ich kann auch nur zitieren. Farben sind wichtig, weil wenn ich nach 3 Tage Fastenzeit habe, so, und dann muss ich was, dann komme ich zu einer Übergangszeit, dann habe ich in verschiedenen Ländern gefunden, dass sie bestimmte Sachen bevorzugen, an Essen für bestimmte Festlichkeiten, und die müssen immer eine bestimmte Farbe haben. So, man nimmt zum Beispiel Weiß. Im Islam ist die als Symbol für die Reinheit. Wir sehen das zum Beispiel in der Pilgerfahrt in Mekka. Da sind die Leute sind fast alle in Weiß, weil das ist die Farbe der Reinheit. Nach den Festlichkeiten werden bestimmte Süßigkeiten zubereitet, die komischerweise auch weiß sind. Ja, da ist ein Zusammenhang dazu. Oder man feiert das Neujahr, das islamische Neujahr nach Hijra. Der Islam hat einen anderen Kalender, ja, den Hijra-Kalender und nicht der gregorianische, wie wir hier kennen. Dann ist bevorzugt in vielen Ländern Speisen, die grün sind, ja, Speisen, also Spinat kennt man nicht so, aber ähnliche Sachen, die grün sind, ja, Molochia zum Beispiel. In Ägypten wird die zubereitet anders als in Tunesien, und das sind als Symbol, damit man das neue Jahr hofft, dass man neue Jahr grün wird. Und grün ist die Farbe der Hoffnung. Die Farbe auch des Propheten, warum? Weil er seinen Umhang auch grün war. Und da habe ich zusammengestellt, diese können Sie hier dann in dem Büchlein auch lesen, diese Farbenlehre, die auch einen Bezug zum Essen und zum Trinken hat. Eine andere Sache wollte ich gerne auch nochmal erzählen, nicht nur das Essen, ist auch Trinken. Trinken ist auch wichtig. Und da habe ich eine Auswahl von Getränkemöglichkeiten, die man zu Hause auch zubereiten kann. Und da wollte ich ein bisschen was erzählen, eine kleine Anekdote. Ich war zum ersten Mal, also Jordanien habe ich mindestens 11 Mal besucht, aber im ersten Mal als Tunesier in Jordanien war ich eingeladen von einer Schriftstellerin, die ich ihr Gedichtband ins Deutsche übertragen wollte. Und sie hat mich nach Hause eingeladen und hat mir Kaffee gegeben. Ja, als Tunesier, ich trinke gern Kaffee. So, und ja, dann haben wir Kaffee getrunken und dann kam noch ein Kaffee. Und ich habe mich nicht gewundert, warum ich noch einen zweiten Kaffee bekommen habe. Nur sagte sie, das ist der Willkommenskaffee. Und sagte, wie willkommen? War ich die ganze Zeit jetzt nicht willkommen? Nee, wir sagen das so. Ich sage, ich habe nicht verstanden, es tut mir leid. Naja, hier in Jordanien haben wir die Sitte, wenn Sie zu uns kommen, wir bekommen einen Kaffee. Und wenn Sie den Willkommenskaffee bekommen, heißt, Sie müssen bald nach Hause gehen. So, und das habe ich dann auch gelernt, das habe ich auch nur dort bis jetzt kennen, also woanders habe, kenne ich nicht. Und das sind Geschichten, die sind hier nicht in Ihrem Buch geschrieben, aber vielleicht auch für eine Erweiterung gedacht. Und deshalb ist es wichtig, wenn man über Essen und Trinken redet, nicht nur dann über die Religion, was sie vorschreibt oder nicht vorschreibt, man auch das Volk, das dahinter steht, auch versuchen zu verstehen. Also wie gesagt, das Büchlein ist ganz klein, sind aber 128 Seiten von der Mini-Bibliothek. Und das ist wirklich, können Sie mir glauben, für mich ist es eine Ehre, dass ich auch da hier in dem Verlag auch gemacht habe, weil meine Schwiegermama mir, wo ich dann nach Deutschland kam und ein bisschen Deutsch gelernt habe, hat mir auch ein Buch vom Verlag für die Frau geschenkt. Das große Kochbuch vom DDR, damit ich mich integrieren kann. Ich habe das Buch nicht durch, aber ich habe das immer noch. So, und das kleine Büchlein kostet nur 5 €. Dort ist ein Tisch, wo Sie vielleicht auch erwerben können, wenn Sie Interesse dran haben. Vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie mir zugehört haben.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.